HR Info. Wissenswert.
Man muss sich einfach vor Augen führen, in allen vorherigen Ebola-Krisen, das größte Behandlungszentrum, was wir je aufgebaut hatten, hatte 40 Betten. Und deswegen haben wir auch Alarm geschlagen.
Vor einem Jahr, im Juni 2014, starteten die Ärzte ohne Grenzen ihren Weckruf. Jetzt ziehen sie und andere Bilanz. Wie konnte es zu der verheerenden Ebola-Epidemie kommen? Was sind die Lehren aus der Krise? Martina Keller hat für uns recherchiert und mit vielen Akteuren in diesem Drama gesprochen.
Es hat schwere Versäumnisse gegeben, warum die Weltgesundheitsorganisation die Tragweite dieser Krise nicht erkannt hat und nicht erkennen wollte, bleibt mir weiterhin ein Rätsel. Aber auch die Regierungen, zum Beispiel hier im Westen, waren irgendwie nicht bereit, das Thema ernst genug zu nehmen und nicht bereit, doch eine ganze Weile lang irgendwie weiter zu denken als an ein potenzielles Risiko für Deutschland.
Was haben wir alle gemacht ab Juni, als die Ärzte ohne Grenzen aufschrien und sagten, Moment, hier wird das Virus transportiert in die Hauptstädte. Warum haben wir da vom Juni bis September, bis der berühmte Anruf kam bei mir, warum haben wir nicht bloß in Deutschland, sondern in vielen Ländern, inklusive WHO, inklusive EU und you name it, wieso haben wir da so lange gewartet? Diese 3 Monate haben Menschenleben gekostet.
For me, there's 2 lessons, 2 pretty different lessons. The first, I think, is we have to look at the fact that it was actually governments that were putting in the money to develop these products.
Für mich gibt es 2 Lehren aus dieser Krise. Erstens, es waren Regierungen, die das Geld gaben, um diese Produkte zu entwickeln. Bis zu einem Punkt, wo wir sie in klinischen Studien untersuchen können. Der Staat hat also unternehmerisch agiert und ist dort eingesprungen, wo der Markt ganz offensichtlich versagt hat. Die 2. Lektion ist eine ganz andere. Wir müssen dafür sorgen, dass Entwicklungen auf die Bedürfnisse der Patienten in Afrika zugeschnitten sind und nicht auf die von 1 bis 2 möglichen Patienten in der westlichen Welt.
And in this case it's the patients in Africa, not the potential 1 or 2 patients in the Western world.
Fast auf den Tag vor einem Jahr rüttelte die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen die Weltgemeinschaft auf. Westafrika erlebe den größten je dagewesenen Ebola-Ausbruch. Die Krise sei außer Kontrolle. Es bedürfe einer massiven Anstrengung der Staaten und der Weltgesundheitsorganisation. Bis heute ist die Krise nicht völlig ausgestanden. Noch immer erkranken Bewohner in Sierra Leone und Guinea. Die Bilanz bislang: mehr als 27.000 Menschen infizierten sich, mehr als 11.000 starben. Wie konnte es dazu kommen?
Man muss sich einfach vor Augen führen, in allen vorherigen Ebola-Krisen, das größte Behandlungszentrum, was wir je aufgebaut hatten, hatte 40 Betten. Und in Westafrika waren wir teilweise bei 250 Betten. Und deswegen haben wir auch Alarm geschlagen, weil wir gesagt haben, das passiert hier nicht in so einer isolierten Situation irgendwo im Regenwald, wie das meistens vorher der Fall war bei Ebola-Ausbrüchen, sondern das passiert in einer Gegend, 3 Länder übergreifend, wo Leute vernetzt sind, wo es Handel gibt, wo es Wirtschaftsbeziehungen gibt, wo Leute regelmäßig über die Grenzen jeden Tag reisen. Und das gibt eine ganz andere Risikosituation.
Florian Westphal ist Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland.
Wir haben den Kontakt mit der WHO wirklich auf allen Ebenen gesucht, sowohl in der Region selbst als auch in Genf. Und eine der großen Schwierigkeiten war, dass es nicht immer sehr klar war, wer denn jetzt eigentlich was entscheidet und dass von Genf aus viel von der Verantwortung in die Regionalbüros geschoben wurde. Und dort war man vor allem am Anfang der Krise, also März, April, nicht willens, die wirkliche Tragweite dieser Epidemie zu begreifen oder darüber überhaupt zu sprechen.
Das immerhin hat sich geändert. Die Weltgesundheitsorganisation WHO gesteht Versäumnisse ein. Ihre Direktorin hat ein neues Programm zum Umgang mit gesundheitlichen Notsituationen angekündigt. Außerdem ist ein von der WHO koordiniertes internationales Überwachungsgremium geplant, das weltweit Standards für den Umgang mit Epidemien verankern soll. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Ebola zur Chefsache erklärt.
Erstmal ist es so, dass es zum ersten Mal in der Geschichte der G7 ist, dass ein internationales Gesundheitsthema auf der Agenda steht. Das ist schon mal was. Das ist auch ein Beginn. Das ist jetzt sozusagen ein Ball ins Rollen gebracht und das lassen wir auch nicht mehr so leicht aus dem Auge, weil eben die Gesundheitsthematik eine globale Sicherheitsbedrohung ist, aber eben auch mit vielem anderen, sozusagen, was uns global interessiert, zusammenhängt.
Walter Lindner ist seit September 2014 Ebola-Beauftragter der Bundesregierung. Vor kurzem sprach er auf einer Konferenz von Ärzte ohne Grenzen. Lindner sieht Fortschritte und warnt.
Wir müssen jetzt eine Geberabsprache haben. Wer macht was? Und wenn es so sein sollte, dass die GIZ oder BMZ jetzt gerade nicht Gesundheit macht im Land, sondern eben von mir aus Infrastruktur oder Energie, dann habe ich damit kein Problem. Sondern es muss nur jemand da sein, der das macht. Und wo fängt man an? Da gibt es so viele Sachen zu tun und da muss man aufpassen, dass man das unter den Gebern abspricht. Und der zweite Punkt ist, Vorsicht, mit der Absorptionsfähigkeit des Geldes in den Ländern. Jetzt, wenn Sie Geld jetzt aus schlechtem Gewissen oder was auch immer reinschütten, wie kann das vor Ort tatsächlich umgesetzt werden, kontrolliert werden? Korruption.
So, wir gehen jetzt in das Sicherheitslabor. Die beiden Besucher. Achso, hier sind zwei im Labor. Also das ist jetzt Sicherheitslabor der Stufe 4. Das heißt, da, wo wir jetzt mit Ebola arbeiten dürfen, da lagern wir jetzt natürlich auch die ganzen Proben.
So, Moment. Während Politiker an Reformen basteln, versuchen Wissenschaftler, die Ebola-Krankheit besser zu verstehen.
Sie sehen, das ist verschweißtes Edelstahl, also die Wände, die sind sozusagen fast luftdicht. Das ist geprüft worden, hat lange gedauert, bis die richtig dicht waren. Deswegen gibt es hier auch eine innere Scheibe. Die macht die Dichtigkeit. Dann gibt es hier noch Scheiben, die sind für den Brandschutz. Das kann, glaube ich, anderthalb Stunden brennen, ehe das Glas kaputt geht hier.
Stefan Günther leitet die Abteilung für Virologie am Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg. In der größten deutschen Einrichtung für Tropenmedizin lagern 3000 Proben von Ebola-Patienten aus Guinea.
Letztendlich müssen wir leider als Wissenschaftler eingestehen, dass wir nicht genau wissen, woran der Mensch stirbt an diesem Virus. Das ist natürlich sehr schlecht, weil wenn wir nicht wissen genau, woran der Mensch stirbt, können wir auch nichts wirklich entwickeln. Wir wissen, das Virus vermehrt sich sehr, sehr schnell im Körper. Also innerhalb weniger Tage zu Beginn der Erkrankung wächst das Virus sozusagen aus einem Viruspartikel 10, 100, Tausende bis auf sehr, sehr hohe Konzentrationen, 10 hoch 9, 10 hoch 10 Viruskopien pro Milliliter Blut. Also das ist schon sehr, sehr viel und das geht sehr, sehr schnell. Also ich kenne ehrlich gesagt kein anderes Virus, was das so schnell kann.
Ebola befällt alle Organe, anders als etwa Hepatitis-Viren, die auf die Leber beschränkt bleiben.
Wahrscheinlich eine Ursache dafür, dass sich das Virus so enorm schnell vermehren kann, ist, dass dieses Virus das Immunsystem des Menschen supprimieren kann, also herunterdrücken kann. Das heißt, der Mensch reagiert nicht richtig gegen dieses Virus, jedenfalls im Anfangsstadium. Irgendwann ist natürlich so, dass der Körper schon merkt, dass da jetzt irgendwas sich abspielt, was nicht korrekt ist, dass eben zu viel Virus im Körper ist. Und dann gibt es einen sogenannten Zytokinsturm oder die Freisetzung von bestimmten Mediatoren, aber in einer offenbar sehr unregulierten Art und Weise. Es ist gar nicht mal wahrscheinlich so das Virus selber, was zum Beispiel nachher Gefäße schädigt, sondern es sind diese enorm hohen Konzentrationen von bestimmten Mediatoren, die im Körper freigesetzt werden.
Die Wissenschaftler forschen unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Hinter den dicken Glaswänden kann man zwei Mitarbeiter von Günther im Labor beobachten. Die Köpfe stecken in durchsichtigen, runden Plastikhauben. In ihren Ganzkörperanzügen sehen sie aus wie Michelin-Männchen.
Ja, das ist Luft hier. Hier hängen ja überall diese blauen Kabel runter, die blauen Luftschläuche. Das sind Druckluftschläuche. Mit den Druckluftschläuchen kann man sich anschließen an den Anzug und dann wird das aufgeblasen. Das hat also zwei Gründe. Erstens ist damit ein Überdruck im Anzug. Das heißt, selbst wenn man kleine Verletzungen des Anzugs hat, würde immer alles rausgedrückt werden aus dem Anzug. Deswegen hat der Anzug quasi den Überdruck. Und zweitens Luft zum Atmen. Das ist ganz saubere Luft, die da reinkommt.
Die Ebola-Viren aus Guinea werden in geschlossenen Gefäßen aufbewahrt. Nur an einem speziell ausgerüsteten Arbeitsplatz hantieren die Wissenschaftler damit.
Das ist eine sogenannte Werkbank und da drin ist auch nochmal ein Luftstrom, sodass alles, also selbst wenn da was freigesetzt werden würde unter dieser Werkbank, dass da durch den Luftstrom das in der Werkbank bleibt und die hat auch nochmal Filter. Also ist sozusagen eine doppelte Sicherheit.
Alle Viren verändern sich durch Mutation, auch Ebola-Viren. Die Forscher am Bernhard-Nocht-Institut untersuchen gemeinsam mit Kollegen aus dem Vereinigten Königreich, welche Mutationen in den Proben aus Guinea aufgetreten sind und was diese womöglich bedeuten. Es ist nicht das einzige Forschungsprojekt zu Ebola.
Was anderes, was wir uns anschauen, das nennen wir Biomarker, also Krankheitsmarker. Wir können daraus zum Beispiel ablesen, ob der Patient jetzt Nierenversagen hatte, wie schwer die Leber geschädigt war, ob es Elektrolytverschiebungen gab im Patienten. Das hat natürlich am Ende auch wieder Konsequenzen für eine mögliche Behandlung. Dass man sagt, oh ja, das und das und das passiert in dem Patienten, also müsste man so und so gegebenenfalls behandeln. Es ist wie so ein kleines Puzzle. Wir kennen einige Teile, aber wir haben noch kein ganzes Bild, was jetzt wirklich genau passiert.
Unser Patient wurde uns am 27. August hier durch einen von der WHO organisierten Transport mit einer Fluggesellschaft, die darauf spezialisiert ist, hier nach Hamburg geflogen.
Was mit einem Ebola-Patienten passiert, haben Mediziner am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 2014 aus der Nähe miterlebt. Ein Team um den Tropenmediziner Stefan Schmiedel behandelte am UKE den ersten Ebola-Patienten Deutschlands. Schmiedel berichtet während einer Pressekonferenz.
Als der Patient hier eingetroffen ist, haben wir realisiert, zum einen ist die Krankheit schon sehr weit fortgeschritten war. Er hatte schon 10 Tage lang einen sehr schweren Virusinfekt gehabt mit im Wesentlichen so einer Magen-Darm-Symptomatik, mit riesigen Mengen von Durchfällen, mit ständigen Erbrechen, mit Bauchschmerzen. Er konnte sich kaum auf den Beinen halten. Dieser Virusinfekt ist so schwer, dass die Leute ganz, ganz stark benommen sind und sich kaum mehr bewegen können und kaum reden können und nur mit leiser Stimme müde irgendwelche Fragen beantworten können.
Das UKE besitzt seit 2010 ein Behandlungszentrum für hoch ansteckende Krankheiten mit einer Sonderisolierstation. Schmiedels Team hatte die Versorgung stark infektiöser Patienten jahrelang trainiert. Man war also auf den Ernstfall vorbereitet.
Dennoch waren wir erschlagen von der Fülle von Aufgaben und von den Schwierigkeiten, die dann im tatsächlichen Einsatz auftreten. Das heißt, wir haben die Techniken alle gut beherrscht, aber wie anstrengend es ist, in einem Realfall über viele, viele Tage sowas betreiben zu müssen, das ist uns erst jetzt klar geworden.
Stets befanden sich 2 Helfer beim Patienten, in Schutzanzüge gehüllt. Alle 3 Stunden wechselte das Team. In den ersten 72 Stunden mussten die Mediziner dem Kranken 10 Liter Flüssigkeit am Tag zuführen. Eine technische und medizinische Herausforderung. Am 13. Tag der Behandlung, als die Krankheit schon überwunden schien, kam es zu einer lebensgefährlichen Komplikation, die so zuvor noch nicht beschrieben wurde.
Ich hatte schon am Anfang dargestellt, dass die Ebola-Infektion im Wesentlichen eine sehr, sehr schwere Magen-Darm-Infektion ist, dass es zu einer Lähmung des Magen-Darm-Trakts kommt. Und was dann passiert ist, dass die normalen Darmbakterien diese Barriere der Darmwand überschreiten können und ins Blut streuen und dort eine bakterielle Blutvergiftung machen können. Und genau das ist bei diesem Patienten auch passiert, sehr spät im Krankheitsverlauf. Da hat er plötzlich sich wieder verschlechtert und wir haben sehr, sehr resistente Darmbakterien überall im Blut gefunden, die diese bakterielle Blutvergiftung gemacht haben, Sepsis sagt man dazu, und die auch auf die normalen Standardantibiotika, die man solchen Patienten in solchen Situationen gibt, nicht mehr empfindlich gewesen sind.
Dank gezielter Antibiotikagabe und intensivmedizinischer Betreuung überlebte der Patient. In Afrika wäre er vermutlich gestorben, sagt Schmiedel. Er kennt die Bedingungen vor Ort in Sierra Leone. Für Ärzte ohne Grenzen hat er in einem Zeltkrankenhaus der Stadt Kailahun 3 Wochen lang Patienten versorgt, so gut es ging.
Die Grundfeste unserer Therapie war, den Patienten zu essen und zu trinken zu geben. Man muss sich das vorstellen, das ist eine Bevölkerung, die auch dauerhaft, auch in Friedens- und auch in Nicht-Epidemie-Zeiten sicherlich so an der Grenze von gutem Leben sich aufhält. Da gibt es keine Übergewichtigen, da gibt es nur Leute, die deutliches Untergewicht haben. Und diese Leute haben dann natürlich im Krankheitsfall überhaupt nichts zuzusetzen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man die vernünftig ernährt. Und es ist keineswegs trivial zu sagen, wir haben denen zu essen und zu trinken gegeben. Sozusagen Ernährungstherapie ist sicherlich ein ganz wesentliches Standbein dessen, was man dort Gutes tun kann.
Schmiedel ist erschöpft von dem Einsatz zurückgekehrt.
Die Hauptbelastung war aber sicherlich nicht die körperliche Belastung, sondern die Hauptbelastung war das unerträgliche Leid irgendwie auszuhalten und auch mit vertreten zu müssen. Sozusagen, da wurden ja täglich Familien auseinandergerissen. Da wurden Leute gegen ihren Willen in diesen Zentren untergebracht. Viele Patienten sind nicht nur an dieser Krankheit gestorben, sondern die haben wirklich eine schwere Zeit gehabt, bis sie dann tot waren. Die haben geschrien bis zum letzten Augenblick. Das war kaum auszuhalten.
71% der in Afrika behandelten Ebola-Kranken sterben, so die Bilanz der WHO nach einem Jahr Epidemie. Bei den evakuierten internationalen Helfern sind es nur 26%.
Ich glaube, dass die Kranken hier das große Glück haben, dass man individuell auf ihre Situation, auf ihre Lebenssituation, auf ihre Leidenssituation eingeht und dass es eine individuelle Betreuung für den gibt. Auch für schlimmes Leid. Hier gibt es natürlich auch schlimmes Leid. Der wesentliche Unterschied in deren Management ist, dass man sich liebevoll um die in der unterstützenden Therapie gekümmert hat. Mir erscheint es wahrscheinlich noch wichtiger als die experimentellen medikamentösen Strategien, die die internationalen Helfer zum Teil auch bekommen haben.
In Hamburg kümmerten sich 20 Ärzte und 60 Pfleger um einen einzigen Patienten. Im Zeltkrankenhaus von Kailahun sorgten 30 internationale Helfer für 100 Patienten. In ganz Sierra Leone gab es zu Beginn der Epidemie weniger als 100 Ärzte. Davon starb mehr als ein Dutzend an Ebola. Andere Krankheiten wie Malaria blieben in der Folge unbehandelt. Eine bessere Basisgesundheitsversorgung hätte das Schlimmste verhindern können. Auch ein vorbeugender Schutz der Bevölkerung wäre hilfreich. Doch Impfstoffe gegen Ebola sind noch nicht zugelassen.
Diese Impfstoffe, alle, die wir hier vorstellen, haben im Grunde genommen ein ähnliches Zielprotein und eine ähnliche Art des Targets, des Antigens. Das ist nämlich das Oberflächenglykoprotein. Bei des Ebola-Virus, das ist das Zielantigen der Entwicklung von Ebola-Impfstoffen.
Eine Pressekonferenz des Verbands der forschenden Arzneimittelhersteller im April 2015. Jens Vollmer leitet den Fachbereich Impfstoffe, Reise- und Tropenmedizin bei GlaxoSmithKline.
Wir haben gesehen, er wirkt im Affenmodell. Wir haben gesehen jetzt in ersten Phase 1 Studien, die dann sehr schnell begonnen wurden, im September 2014 bereits, 4 Phase 1 Studien, dass der Impfstoff sicher ist. Es gab also kein Safety-Signal in irgendwelcher Hinsicht. Er war gut verträglich. Und er hat auch eine Immunantwort induziert. Wir haben hier 3 verschiedene Dosierungsstufen ausgetestet und auch die höchste Dosierungsstufe war gut verträglich. Und die wurde dann benutzt, um dann in Phase 2, 3, in einer Phase 3 Wirksamkeitsstudie getestet zu werden.
Bereits im Februar 2015 hat eine große Wirksamkeitsstudie zu 2 Impfstoffen mit 27.000 Patienten in Liberia begonnen. Normalerweise dauert die Entwicklung, die sich in den letzten 10 Monaten vollzogen hat, bei Impfstoffen 10 Jahre.
Und was wir jetzt hier machen, ist etwas, eine wirkliche extreme Beschleunigung der Timelines, die nur möglich ist durch eine Zusammenarbeit, eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit von unterschiedlichsten Partnern, eine Public-Private Partnership mit dem National Institute of Health, der WHO, den Zulassungsbehörden in den USA und Europa und auch anderen Partnern, universitären Partnern, mit denen wir hier zusammenarbeiten, wie zum Beispiel der University of Oxford oder der University of Maryland, die dann die Studien für uns auch mit uns gemeinsam durchgeführt haben.
Ein vorbildliches Engagement zugunsten der Patienten in Afrika, könnte man meinen. Doch um sie ging es zumindest in den Anfängen der Entwicklung nicht.
I think the question is sort of,
die Frage ist, was hat die Forschung und Entwicklung vorangetrieben? Es waren nicht die Patienten in Afrika. Es war die Angst vor Biobedrohungen im Westen. Das sollte man im Kopf behalten.
Katie Arthur-Thatch arbeitet für die Access-Kampagne von Ärzte ohne Grenzen. Ziel der Initiative ist ein besserer Zugang der Menschen in südlichen Ländern zu neuen Medikamenten.
For me, Ebola is a classic case of market failure. These patients are too few, too poor to represent any interest for the commercial research and development sector within the pharmaceutical industry.
Für mich ist Ebola ein klassischer Fall von Marktversagen. Die Patienten sind zu wenige und zu arm, um für den kommerziellen Forschungs- und Entwicklungssektor der pharmazeutischen Industrie interessant zu sein. Das Ergebnis? Wir tun zu wenig, zu spät. Es sind wirklich Regierungen gewesen, die Impfungen und Wirkstoffe bislang bezahlt haben. Und es werden Regierungen sein, die dafür zahlen werden, wenn die Produktion ausgeweitet wird, wenn die Mittel auf den Markt kommen. Wir müssen also einige traditionelle Annahmen über die Rolle des Staates und des privaten Sektors hinterfragen.
Challenge some of the traditional neoliberal assumptions we might have around the role of the state and the role of the private sector.
Trotz neuartiger Allianzen zwischen Industrie und öffentlicher Hand vermisst Arthur Thatch einen Geist der Kollaboration.
In a context of declining patient numbers, we should not, and to be very blunt, be in a position of fighting over patients to enroll them in trials. And sadly, that is starting to happen.
Im Kontext von sinkenden Patientenzahlen sollten wir nicht anfangen, um Patienten zu kämpfen, um sie in Studien aufzunehmen. Aber genau das passiert leider derzeit bei Impfungen und experimentellen Behandlungen. Was wir beachten sollten, wir waren nicht bereit für eine Pandemie. Und nun, da wir losgelegt haben, sollte es nicht um jemandes Karriere und Publikationen gehen, sondern darum, wie kriegen wir eine Impfung Impfung oder eine Behandlung zugelassen, bevor der Ausbruch vorbei ist.
How do we get a vaccine or a treatment approved before this outbreak is over?
Um die Wirksamkeit eines Impfstoffs nachzuweisen, braucht es spezielle Studien. Nach dem Zufallsprinzip werden Probanden auf zwei Behandlungsarme verteilt. Im einen werden sie mit dem zu testenden Mittel geimpft, im anderen nicht. Die Wirksamkeit gilt als erwiesen, wenn sich ein aussagekräftiger Unterschied in der Zahl der Erkrankungen zeigt. Wenn Ebola allerdings gar nicht mehr virulent ist, macht dieses Vorgehen keinen Sinn. Es ist eine Ironie des Schicksals. Je weniger Menschen in Westafrika erkranken, umso schlechter stehen die Chancen, die Wirksamkeit der neuen Impfstoffe zu beweisen.
Das ist eine der Issues, die wir im Moment durchaus haben in dem liberianischen Trial in der Studie, weil dort Ebola stark am Rückgehen war. Gibt es keine Fälle im Moment mehr in Liberia und ohne einen Fall, ohne Infektion können sie keine Wirksamkeit nachweisen.
We need to learn to follow the lead, this is going to sound odd, but of the World Health Organization in terms of prioritization of products.
Wir müssen lernen, auch wenn das komisch klingt, der Führung der Weltgesundheitsorganisation zu folgen, bei der Priorisierung von Produkten. Wenn man einen rationalen Prozess hat, was ist der Bedarf, welches Produkt passt am besten, dann sollten wir nicht die Nummer 11 auf der Liste als erstes untersuchen. Außerdem gilt es, eine Rahmenregelung zu installieren vor der nächsten Pandemie, weil wir viel Zeit verloren haben mit Diskussionen, wie ein geeignetes Studiendesign auszusehen hätte. Wenn wir früher begonnen hätten, hätten wir eher Resultate und wären nicht in der Situation von sinkenden Patientenzahlen.
Eins ist klar geworden: Ebola ist mehr als ein Virus. Die schlechte medizinische Versorgung in Westafrika hat die Epidemie begünstigt. Die fehlenden Alarmsysteme des Westens haben zur Katastrophe beigetragen. Lehren aus der Epidemie gilt es auf vielen Ebenen zu ziehen. Florian Westphal, der Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland.
Also wenn ich ein Jahr vorausschaue, ich möchte nicht zu pessimistisch klingen, aber als erstes hoffe ich erstmal, dass Ebola nun wirklich in der Vergangenheit liegt. Denn Ebola dauert momentan noch an, es werden nach wie vor Menschen infiziert und es sterben nach wie vor Menschen. Und solange das noch die Realität ist, müssen wir uns vor allem erstmal damit beschäftigen. Natürlich haben wir große Hoffnung, dass es in einem Jahr zumindest einen deutlichen Fortschritt gibt in Richtung einen Impfstoff, Medikamente zur Behandlung von Ebola-Kranken, Medikamente, die wirklich zugänglich sind für die Leute, die sie brauchen und nicht nur für die, die sie bezahlen können. Und als letztes, wir werden lernen, was wir medizinisch anders machen müssen, sodass wir dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder ein Stückchen besser dabei geworden sind.
Ebola, die Lehren aus der Krise. Sie hörten ein Wissenschaftsfeature von Martina Keller. Das war hr-info wissenswert. Die Podcasts gibt's wie immer auf hr-inforadio.de.